Es geht da nicht um den Marktplatz oder den Handel. Es geht am Ende des Tages immer darum, dass wir die Produkte für den Endanwender machen. Und wenn der Endanwender die Produkte nachfragt und wenn der Endanwender unsere Marke nachfragt, dann habe ich schon mal einen riesen Vorteil, auch zum Beispiel in Verhandlungen mit Amazon im Vendorengeschäft. Umso relevanter ich als Marke bin, umso einfacher habe ich es schlussendlich in allen Gesprächen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Heute zu Gast Marc Bauer, Head of Digital Business and Marketing bei Hugo Brennstuhl. Moin Marc, schön, dass du da bist.
Hi Flo.
Ja, ein bisschen ist es schon her. Wir haben schon mal eine Folge aufgenommen. War hier bei uns in den Streaming-Zahlen auch echt top, kam echt super viel gutes Feedback. Das war ein Live-Podcast auf einer Konferenz damals. Für alle, die jetzt aber seitdem quasi neu als Hörer und Hörerin hinzugekommen sind, musst du dich nochmal erklären. Ab dem dritten Mal können wir dann darüber diskutieren. Von daher, leg doch gerne mal los. Wer bist du und was machst du?
Ja, gerne. Marc Bauer, mein Name. Ich bin bei der Firma Hugo Brennstuhl, schon länger dabei. Meine Wurzeln liegen in der Wirtschaftsinformatik. Bin dann vor knapp 10 Jahren jetzt in den E-Commerce reingeschlittert, reingerutscht im Zuge der Digitalstrategie und durfte ja seitdem einiges bewegen, aufbauen über Digital, Content, D2C und alles, was eben dann die letzten Jahre sich am Markt verändert hat. Und ja, durfte das Ganze mitbegleiten und bin jetzt da primär für den Digitalbereich verantwortlich.
Als du damals zu Rubenstuhl gekommen bist, wie sah das Digitalgeschäft da aus? Das ist echt schon jetzt mittlerweile eine ganze Ecke her.
Also tatsächlich, als ich dazu gekommen bin, war es so, dass ich eine Ausbildung gemacht hatte zum Informatikkaufmann. Damals gab es so den E-Commerce noch gar nicht. Und über mein Studium und dann auch eine Zeit bei Hugo Boss bin ich in das Thema reingeschlittert. Und vor knapp 10 Jahren hat man halt gemerkt, okay, da bewegt sich ja was am Markt, primär natürlich dann auch getrieben durch Amazon. Und irgendwann hat man gemerkt, okay, man müsste das ganze Thema nicht nur nebenbei, sondern im Fokus betreuen. Und vielleicht auch nicht wie ein Kunde, sondern irgendwie gibt es da Möglichkeiten, die mehr sind, als eben nur wie ein Key-Account dahin zu setzen und das Ganze wie ein Händler zu betrachten. Und ja, seitdem haben wir dann eine Strategie entworfen, die ausgerollt und wirklich von bis, also angefangen von einem PIM-System bis hin zu einer Amazon-Content-Strategie, das Advertising mit begleitet vor, ich kann mich noch daran erinnern, vor 10 Jahren, die Advertising-Möglichkeiten, die waren Sponsored Product und dann war die Innovation, dass es Sponsored Brand gab. Und ja, genau, da haben wir eben relativ früh damit angefangen, ja, proaktiv eine Strategie zu entwickeln und die Chance zu nutzen, einfach früh dabei zu sein, um eben da organisch schon eine Sichtbarkeit aufzubauen. Und auf Basis von dem sind wir heute immer noch, auf diese Basis setzen wir heute nach wie vor auf, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, und das lief ja auch echt erfolgreich, wenn man jetzt mal so die letzten Jahre Revue passieren lässt. Ich erinnere mich irgendwie auch an ein, zwei Bühnen, wo ihr Awards entgegengenommen habt. Also echt, echt cool, da ist viel entstanden. Ich finde, Hugo Brennstuhl, damit assoziiert man eigentlich immer so diese typische Steckdosenleiste, vielleicht auch noch eine Kabeltrommel. Trotzdem ist das Unternehmen ja echt noch viel, viel mehr. Gib mir doch mal so einen kurzen Überblick, was ihr überhaupt produziert, was vertreibt ihr?
Genau, also wie du schon gesagt hast, natürlich klassisch die Steckdosenleiste. Viele davon kennen auch gar nicht jetzt zwangsweise eine Marke, deswegen sage ich auch echt oft gerne Hidden Champion da dahinter oder schaut mal unter eurem Schreibtisch oder generell auf dem Sofa, da sind wir oft unterwegs und vorhanden. Dann gibt es natürlich den Bereich der Kabeltrommel, da gehen wir schon mehr in den Handwerksbereich rein. Das bedeutet, ist die Stromverteilung auf der Baustelle, aber auch jetzt mittlerweile das Arbeitslicht und auch da haben wir ja Kooperationen mit dann Power-Tool-Herstellern, primär dann mit Bosch Professional und durch die Kooperation versuchen wir eben die Marke noch präsenter zu machen, den Marke aufzubauen, haben aber auch Randsortimente wie Rauchmelder oder sogar einen Feuchtigkeitsdetektor, das ist eben so dieses Sortiment, wie es entstanden hat, aber im übergreifenden Sinne stehen wir für Stromverteilung primär und eben für Lichtlösungen für den Privat- und aber auch für den Profi-Endanwender.
Ja, würdest du sagen, das ist ein Business, was wirklich auch über Marke läuft, weil Vertrauen da doch irgendwie wichtig ist, oder ist es eher ein Thema, wo ich meine, 90% der Leute einfach nach Steckdosenleiste suchen und ihr seid einfach die, die dann irgendwie das beste Produkt haben oder suchen die Leute explizit auch nach euch?
Sowohl als auch. Also es ist möglich, dort eine Marke aufzubauen. Das Thema mag etwas unemotional klingen, aber schlussendlich geht es um das Thema Sicherheit und Qualität. Und unser Markenversprechen ist nach wie vor, dass wir einen großen Anteil unseres Sortiments made in Germany sind oder eben in Frankreich, made in France oder dann eben made in Austria, je nachdem lokal eben, um die Bedürfnisse dann auch zu erfüllen. Und ja, es ist definitiv möglich. Ein Großteil sucht nach wie vor nach einer Lösung oder einem Problemlöser, wenn man so will. Entweder zu wenig Steckdosen oder das Kabel zu kurz oder. Aber wir merken auch, und das haben wir vor allem die letzten 6 Jahre forciert, eine Marke dahinter aufzubauen, wofür wir stehen und uns dann einfach auch mit den Werten, die wir transportieren wollen, zu differenzieren gegenüber dem Wettbewerb. Und ja, ich glaube, ich brauche es nicht sagen, vor allem in der aktuellen Zeit, Differenzierung ist das Thema schlichthin, vor allem für uns Markenhersteller aus Deutschland oder aus Europa, bei den ganzen Konkurrenz, vor allem aus Fernost.
Ja, ja. Wollen wir nachher nochmal einsteigen? Du warst ja auch neulich erst drüben, hast mir dann auch WhatsApp ein Video geschickt. Ich erinnere mich noch, wie auf einmal du eine Kaffeebestellung auslöst und das kommt irgendwie als Drohne. Da habe ich kurz gesagt, ich gucke nicht richtig. Aber dementsprechend hast du ja auch irgendwie ganz recht frische Eindrücke. So wie ich euch da wahrnehme, ist es ja auch irgendwie etwas, dem ihr irgendwie erstmal offen gegenüber irgendwie begegnet und trotzdem irgendwie ist man sich der Situation bewusst, passiert auch echt einiges, sehen wir ja auch in den Zahlen, wie irgendwie Temu und Co. überall von der Relevanz hochschießen, beziehungsweise bezüglich der Umsätze und Suchanfragen, die man eben von außen auch einsehen kann. Wollen wir nachher drüber sprechen, aber ich glaube, Marke ist da ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, wenn es um die Differenzierung geht. So, vielleicht vorab, ne, wir arbeiten jetzt zusammen, da habe ich mich irgendwie total gefreut, sowohl Movesell als auch irgendwie mit Rob. Erzähl mal, was machen wir zusammen und wie kam es dazu?
Ja, also wir hatten begonnen jetzt mit der Zusammenarbeit, was das Thema DSP angeht. Hintergrund war, wir hatten ja schon mal testweise eine Kampagne gemeinsam umgesetzt und hatten dann einfach im Zuge unserer Strategieveränderung oder unserer Ausrichtung der nächsten Jahre vor allem das Thema Internationalisierung, aber auch vor allem die Expansion auf weitere Marktplätze. Und so sind wir auch nochmal tief in Kontakt gekommen und haben gemerkt, okay, da geht es nicht nur um Amazon, es geht weit darüber hinaus. Und da haben wir einen Partner gesucht, der eben auf DSP-Ebene uns unterstützen kann. Vor allem war uns immer ein Thema wichtig, das Thema Flexibilität. Und da hat es soweit gematcht. Und das Thema Rob natürlich, würde ich sagen, es stand heute bei uns ein sehr wichtiges Thema, was das Thema Effizienz angeht. Ich kann das einfach nur aus der Praxis die Erfahrung teilen. Ich denke aber, viele Marken finden sich dort wieder. Der aktuelle Markt, der verändert sich nicht nur schnell, sondern in einer Extreme, die wir wahrscheinlich irgendwie die letzten Jahre so nicht gewohnt waren, obwohl wir schon immer von Veränderung gesprochen hatten. Und was immer weniger wird und knapper wird, ist das Thema Zeit und Ressourcen. Und dann kommt das Thema KI noch dazu, zwingt uns immer effizienter zu werden. Und dementsprechend war für uns vor allem das Thema Content und vor allem auch das Thema Review-Management ein sehr wichtiges. Und da sind wir mittlerweile in enger Zusammenarbeit.
Ja, freuen wir uns total darüber. Also wir glauben auch, dass man da im Marktplatzbereich so mit der Rob Content AI echt, wenn man da an den richtigen Stellen automatisiert und der AI eben mit reinbringt, sowohl in der Content-Erstellung, wo man ja Markenprofile anlegt, dann Content generiert wird mit AI und dann eben auch dieses tägliche Monitoring erfolgt und eben auch die automatisierte Korrektur, dass man da so viel Zeit halt irgendwie sparen kann und irgendwie auch muss, so in die Zukunft gerichtet. Wobei wir uns neulich noch unterhalten haben, was ich auch ganz spannend fand, war so das Thema Market Share AI, weil auch das ist, glaube ich, super, super wichtig. Da bieten wir auch mit Rob eine ganz coole Lösung, weil ich glaube, das ist einfach diese dritte Ebene, nicht nur, okay, ich wachse, vielleicht 10%, jetzt einfach exemplarischer Wert. Und da kann man sagen, okay, Daumen dran, läuft irgendwie gut, aber wenn der Markt halt parallel um 20% wächst, verliere ich ja 10% Marktanteile. Ne? Und das ist, glaube ich, so irgendwie so etwas, wo ich das bei euch schon so wahrnehme, dass ihr euch jetzt nicht einfach nur auf Wachstum halt ausruht und sagt, okay, es läuft doch irgendwie ganz gut, ne, sondern ihr halt wirklich dann sagt, okay, wir wollen es nochmal challengen, ist es wirklich gut, passt es irgendwie auch zum Markt oder ist nicht irgendwie noch mehr drin? Da muss ich sagen, sind wir total stolz drauf, dass wir das so zusammen machen und dass wir das so ein bisschen begleiten dürfen auf eurer Reise. Ich glaube, da ist noch echt jede Menge Potenzial und dementsprechend auch cool, dass wir jetzt heute wieder die Folge aufnehmen, wo es ja echt auch viel um Big Picture und mehr gehen soll.
Absolut. Also vor allem, wie du es ansprichst, das Thema Marktanteil-Tracking ist ja ganz frisch. Also vor allem ja noch von dieser Woche. Ist für uns ein sehr wichtiges Thema. weil es eben auch von Land zu Land komplett unterschiedlich aussehen kann. Und ich denke, es ist vor allem auch deswegen wichtig, und das bringe ich immer gerne an, es geht ja nicht nur darum, die Marktanteile auf Amazon zu kennen, zu analysieren und dann Entscheidungen für den Markt auf Amazon zu treffen, sondern ich finde, die Kennzahl ist vor allem auch wichtig für das restliche Business, für weitere Kanäle, für den stationären Handel. Wie bewegt sich denn eigentlich der Wettbewerb an sich? Sind es immer noch die klassischen Wettbewerber, die man aus dem stationären Handel kennt, oder sind das ganz andere Wettbewerber? Und ich glaube, das sind alles so Dinge, wo wir vielleicht auch die Spezialisierung bei uns haben, dass es bei uns nicht abgegrenzt im E-Commerce stattfindet, sondern eben dann generell ins Marketing bis hin dann eben ins Produktmanagement wieder in die Produktentwicklung gekippt wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Besonderheit, worum wir mit euch da ja eine sehr agile Lösung jetzt entwickelt haben. Da gab es auch noch so ein paar Spezifikas dann dahinter.
Ja, finde ich total spannend. Magst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Weil ich kenne natürlich ganz häufig das Thema, okay, ja, Daten sind schön und gut, ist auch wichtig, aber wie integriert man sowas denn wirklich in die Prozesse? Das heißt, kann man sich bei euch so vorstellen, dass ihr dann da ein Drawfix habt, wo die Abteilungen zusammenkommen und da schaut man dann da gemeinsam irgendwie auf die Marktanteile, oder wie geht ihr damit um? Einfach nur als Inspiration jetzt auch mal für andere Marken.
Also im Grunde ist es so, dass wir wissen, in der heutigen Marktmechanik es extrem viele Kanäle gibt, die uns extrem viele Daten zurückspielen. Primär natürlich und mit absolutem Abstand vorne dran ist natürlich Amazon. Wenn man jetzt aber mal in den DIY-Bereich reinschaut, sieht man durch das Thema Retail Media, damit kann man Geld verdienen, und jetzt gibt es plötzlich ganz viele Marketplaces, Obi, Bauhaus und dann Hornbach, und es geht ja immer noch weiter, dieser Trend. Und überall kommt immer irgendwo ein Feedback zurück, und wir versuchen genau dieses Feedback, diese Daten schon so aufzubereiten, dass wir eben eine Entscheidung treffen können oder auch schon eine Grundlage für andere Stakeholder oder Abteilungen. Und ich glaube, genau das ist die Schwierigkeit. Die Daten kommen wahrscheinlich bei vielen Markenherstellern an, aber sind nicht in der Art und Weise sichtbar gemacht. Und dementsprechend haben wir versucht, neben den tollen Tools auch Prozesse zu implementieren und etablieren, vor allem auch Bewusstsein zu schaffen, dass es wirklich hochwertige Daten sind, direkt vom Markt, die wir eben vor 10 Jahren nicht hatten, dass diese auch wertvoll sind. Weil das Thema in der Transformation bedeutet ja nicht immer nur, okay, es verschieben sich die Marktanteile, nicht nur in den Online-Bereich, dann in die Marktplätze. Jetzt kommt noch chinesische Marktplätze oder chinesische Wettbewerber dazu. Es wird ja nicht nur dort immer komplexer, sondern ich muss ja auch immer das Unternehmen mit transformieren. Und ich denke, vor 10 Jahren war das nicht selbstverständlich, dass wenn jemand aus dem E-Commerce-Team oder aus dem Amazon-Team hier mit Erkenntnissen kommt, dass es zwangsweise ernst genommen wurde. Und ich glaube tatsächlich, dass das in vielen Unternehmen nach wie vor heute noch ein Transformationsthema ist. Und genau deswegen haben wir Prozesse etablieren, die dann, wie du es gesagt hattest, dann ja nicht nur Regeltermine sind, sondern dass wir einfach versuchen, über kurzfristigen Austausch zusammenzukommen und zu sagen, hey, wir haben wichtige Erkenntnisse, das ist auch was für uns, das ist eine Verbesserung im Produkt, vielleicht müssen wir rein nur eine Verpackung ändern, oder sind es sogar Produkte, wo ein Trend entsteht, Thema Solar als Beispiel, wo immer größer wird der Markt, wo könnten wir denn hier auch eine Lösung dazu beisteuern, was passt denn zu unserer Markenidentität? Und plötzlich ist es deutlich mehr als einen Vertriebskanal, einen Werbekanal oder schlussendlich eine Absatzplattform, sondern es ist eigentlich extrem wertvoll, um dort vielleicht einen Wissensvorsprung gegenüber der Konkurrenz zu schaffen.
Ja, ich verstehe. Ich meine, wir stellen ja auch nicht jetzt nur die Marktanteile auf Markenebene bereit, sondern wirklich auch, welches ganz konkrete Produkt von welcher Marke macht welchen Umsatz und welchen Absatz und steigt bzw. fällt gerade wie. Und ich finde, das jetzt mit dem Verständnis, okay, Beispiel Solar, ist das jetzt gerade ein Thema, was irgendwie was hochgeht, oder irgendein Anbieter launcht ein Produkt, schiebt das vielleicht extern an und ist ganz anders als alle anderen, geht aber irgendwie hoch, das früh halt mitzubekommen, ist, glaube ich, total wichtig als agiler, wenn man agil ist als Marke und dem auch in der Lage ist, jetzt nicht ein Jahr warten zu müssen, bis man ein Produkt halt irgendwie auch anpassen oder auf den Markt bringen kann. Ich weiß nicht, was hast du bei euch so für Vorläufe? Das ist wahrscheinlich sehr produktabhängig, ne? Wie schnell du auf sowas reagieren könntest.
Absolut. Also ich meine, das ist natürlich komplett abhängig von, spreche ich von Ware, die Handelsware ist, oder ist das eine Eigenfertigungsgeschichte? Wenn es ein Eigenfertigungsprodukt ist, dann sind wir sehr agil. Wir produzieren das hier in Deutschland und können dann auch direkt eingreifen oder als Beispiel dann auch Exklusivartikel oder Selektivartikel eben für die Distribution dann auch noch ein bisschen abzuändern, um eben vielleicht einen Vorteil zu haben, oder Das kennt man ja vor allem aus dem Amazon-Business. Amazon hat oder treibt sehr stark auf das Thema NetPPM. Das hat man auch letztens bei euch im Podcast gehört mit Martin Heube. Und da brauche ich immer wieder neue Lösungen. Und die Lösung ist ja nicht zwangsweise dann, wie bekomme ich meinen Preis nach oben? Das ist eigentlich immer nur bedingt möglich, sondern eigentlich über eine intelligente Sortimentsstrategie. Und eine intelligente Sortimentsstrategie hört sich immer so einfach an, aber in den meisten Unternehmen spreche ich dann von unterschiedlichen Abteilungen, die beteiligt sind. Und hier geht es ja dann darum, wie bekomme ich es hin, Leute aus einem unterschiedlichen Blickwinkel auf diese Daten zu bekommen in einem Prozess, um dann eben schnellstmöglich agieren zu können. Und damit ich schnell agieren kann, brauche ich vor allem ein Verständnis bei den Personen, warum das jetzt richtig ist. Und das kann ja was ganz Simples sein, dass ich nicht nur eine neue Produktentwicklung habe, sondern gegebenenfalls einfach nur eine Bildung von einem Set, was dann viel mehr für den E-Commerce tauglich ist, weil es vielleicht noch eine Historie hat aus dem stationären Handel oder das komplette Verpackungsdesign, um Strafzahlungen dann eben auch zu umgehen und dadurch profitabel wieder zu werden. Es sind ja viele Mittel und Wege, die aber immer wieder zum Gleichen führen, die übergreifende Zusammenarbeit klassisch führenden Abteilungen, aber jetzt eben aus den unterschiedlichen Bereichen, um ja Marktverständnis zu haben und immer, und das finde ich immer ganz wichtig, das gebe ich immer generell mit, es geht da nicht um den Marktplatz oder den Handel, es geht am Ende des Tages immer darum, dass wir die Produkte für den Endanwender machen. Und wenn der Endanwender die Produkte nachfragt und wenn der Endanwender unsere Marke nachfragt, dann habe ich schon mal einen riesen Vorteil, auch zum Beispiel in Verhandlungen mit Amazon im Vendoren-Geschäft. Umso relevanter ich als Marke bin, umso einfacher habe ich es schlussendlich in allen Gesprächen.
Ja, ein total wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist etwas, was vielen in der Theorie erstmal jetzt logisch erscheint, wenn man es hört. Ne? Und ich glaube, dann geht immer direkt der nächste Gedanke auf, ah ja, wenn ich jetzt auf meine Logistik und irgendwie und Produktentwicklung zugehe und ich will eine spezielle Verpackung haben, für Online, da müssen wir irgendwie, denken wir direkt irgendwie in Stückzahlen von dem jenseits der 5.000. Wie approachst du das oder wie bist du das angegangen?
Also ich glaube, das ist bei uns vor allem auch ein Prozess der Transformation. Ich denke, das ist über die letzten Jahre dann vor allem beschleunigt worden. Ich denke, wenn man jetzt zurückblickt, vor knapp 6 Jahren, Corona hat natürlich den kompletten Markt verwandelt und beschleunigt. Aber ich glaube, vor allem ist dann eins geblieben, auch für Business, die davor vielleicht nicht so stark im E-Commerce stattgefunden haben, dass das Ganze dort geblieben ist, ein Großteil geblieben ist. Und dann muss man natürlich schon mal drauf schauen, wenn ich jetzt Markenhersteller bin, welche Art von Produkte verkaufe ich denn? Wenn ich jetzt mal klassisch an eine Steckdosenleiste denke, dann glaube ich, ist das ein perfektes Produkt, um zu merken, dass ich dafür vielleicht nur noch bedingt einen stationären Handel fahre. Wenn ich heutzutage die Möglichkeit habe, das Produkt zu bestellen, am nächsten Tag zu haben, und jetzt bewegen wir uns ja vor allem in dem Zeitalter 2026, dass ich es wahrscheinlich schon abends wieder geliefert bekommen hat. Und dadurch, dass es eben immer mehr convenient wird, glaube ich, ist es zwangsweise so, dass vor allem der Umsatzanteil von diesen Kanälen in einem Unternehmen exorbitant zunimmt und automatisiert dann eben diese Transformation beschleunigt im Mindset, in den Köpfen, dass ein komplettes Unternehmen sich nicht nur am Vertrieb sich oder im Vertrieb und Marketing transformiert, sondern eben durch die kompletten Bereiche hinweg zwangsweise muss ich das Ganze mit transformieren, weil das die einzige Möglichkeit ist, dann eben ja nachhaltig relevant am Markt zu bleiben. Und ich glaube, dadurch ist es einfach an sich ein nicht nur schleichender Prozess, sondern es ist natürlich schon viel proaktiv hinterher zu sein, quer durchs Unternehmen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist immer das beste Argument, wenn eben dann, und ich denke, das kann jeder bestätigen, die Umsätze entsprechend dann auch generiert werden können.
Ja, auf jeden Fall. Also Umsätze treiben, ne? Das ist so dieses typische Henne-Ei-Problem, was, glaube ich, auch viele Hersteller haben. Aber ich bin da bei dir, dass diese allgemeine Entwicklung sicherlich irgendwie durch Corona bei vielen ausgelöst, aber die einmal fortbestehen bleibt, auch die Unternehmen zwangsweise auch in diese Richtung halt bringen, ne? Weil es der Endkonsument auch irgendwo nachfragt und weil man Nachteile hat, wenn man es ja nicht tut. Heute wollen wir ja so ein Stück weit das Bigger Picture sehen. Das heißt, es geht jetzt nicht irgendwie isoliert um irgendwelche Amazon-Strategien, sondern es geht um ganz allgemeine Themen. Weil immer, wenn ich euch wahrnehme, habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen anders als bei anderen. Es ist nicht dieses, okay, wir machen Sachen so, weil wir sie schon immer so gemacht haben, sondern auf einmal seid ihr auf der OMR, macht da irgendwie eine riesige Charging-Lounge oder launcht irgendwelche neuen bunten kleinen irgendwie Würfel, die so gar nicht irgendwie nach eurer bisherigen Marke halt irgendwie schreien. So, das sind alles Themen, über die wir sprechen wollen. Vielleicht immer mal ganz groß angefangen. Was sind denn dieses Jahr so Themen, die dich irgendwie bewegen? Ne, das kann ja wirklich von bis gehen. Sind es irgendwie globale Krisen? Ist es irgendwie AI? Sind es irgendwelche Expansionsthemen? Was sind so die Hauptdinge, die dich bewegen, so die großen Themen?
Ich glaube, über AI oder KI braucht man, ich glaube, gar nicht mehr drüber sprechen. Ich glaube, das ist überall präsent. Es wird von jeder Konferenz natürlich getrieben und ich glaube, es wird mehr und mehr natürlich auch spürbar in der Praxis, welche Dinge möglich sind, wenn man nur mit einem kleinen Case natürlich reinstartet. Deswegen beschäftigt uns dieses Thema bei Brennstern natürlich auch durch und durch, vor allem wenn es um das Thema Effizienzsteigerung geht. Was bei uns aber vor allem ein Thema ist, auch wenn ich auf die Märkte schaue, dann merken wir, dass eine Transformation stattfindet in einer Geschwindigkeit, die wirklich extrem ist, dass man durch Amazon, die natürlich schon sehr stark Margen oder Net-PBM-Druck haben oder man merkt es in den Jahresverhandlungen, das habe ich auch von vielen anderen Markenherstellern gehört. Das ist natürlich ein Thema, was aber dann schlussendlich alle anderen Themen dann auch dadurch ja, weiter reflektiert. Das bedeutet, das Thema der Druck aus Fernost durch neue Marktplätze, was passiert mit JD, Schrägstrich Joybuy. Und diese ganzen Themen zu managen in der Zeit, in dem sich das komplette Business transformiert und dann eben, und das ist für uns auch ein Riesenthema, Internationalisierung auch noch unter einen Hut zu bekommen. Und dann will ich mal ein Beispiel von dieser Woche nehmen oder von letzter Woche. Wenn man diese ganzen Themen hat und versucht, okay, wie bekomme ich das ins Unternehmen rein? Was sind die richtigen Maßnahmen, die ich treffen muss? Die richtige Distributionsstrategie, aber international die Kollegen auch mitzunehmen, die einheitliche Strategie auszurollen, kommt dann eben Amazon um die Ecke und sagt, ja, wir ändern jetzt mal die Produkttitel auf 75 Zeichen. Und dann sind das natürlich immer so Themen, wo man dann denkt, okay, das geht ja fast schon unter bei diesen wahnsinnig großen Brocken. Gott sei Dank gibt es ja dann natürlich auch mittlerweile Lösungen, habe ich auch von euch gehört, in Robt, wo man eben dann effizienter und schnell umstellen kann. Aber ich will es ein bisschen praxisnah machen. Und ich glaube, das ist so auch eine Besonderheit, die bei uns ist. Ich bin auf der einen Seite für das Digitalthema verantwortlich, aber auch für das Marketing, also sprich auch für die Marke an sich und dann darüber hinaus auch verantwortlich, wie bekommen wir unsere Daten nicht nur zu Amazon, sondern zu anderen Handelspartnern oder eigenen Shops. Und dafür brauche ich immer ein gutes Fundament. Und ich glaube, da haben wir einfach kürzere Wege. Dadurch, dass ich eben den Einblick habe, an was sind die Gegebenheiten, dass plötzlich eine Produkttitelvorgabe kommt, ein bisschen, wie kann ich diese Daten denn jetzt überhaupt in meine eigene Datenbank bringen, um dann vielleicht auch woanders wieder zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, genau da geht es dann darum, das PIM-System möglichst schnell gemeinsam mit der IT darauf auszurichten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere dann erstmal an die Tür klopfen muss und sagen, hey, wir haben hier eine neue Anforderung, die vom Markt kommt, in dem Fall von Amazon. Wie können wir das Ganze denn lösen? Und ich meine, ich glaube zu wissen, wir sprechen von knapp 4 bis 5 Wochen Umsetzungszeit. Und am Ende des Tages bleibt uns ja gar keine Wahl, um brutal agil in dieser Art und Weise zu werden, auch für die klassischen Markenhersteller. Und ich glaube, primär dieses Jahr das Thema Druck durch Wettbewerb aus Fernost, der Druck, dass die Marktplätze sich verändern, das Suchverhalten durch AI ändert sich, die Art und Weise, wie ein Endverbraucher zu einem Produkt kommt, ändert sich dadurch auch nochmal komplett, wie informiert er sich, was er dann wiederum auch bedeutet, okay, was ist meine Content-Strategie, dass ich relevant bleibe. Es sind unterschiedlichste Dinge, um eben auch ja bestehen zu können. Und parallel, und ich glaube, das haben die meisten Hersteller, habe ich ja aber trotzdem auch noch eine klassische Organisationsstruktur, die sich ja mit transformieren muss. Und deswegen glaube ich, ist es ganz viel am Schulen, die Leute mitnehmen, viel Austausch, Bewusstsein schaffen. Ich glaube, das sind diese Soft Skills, die so gern oder die nicht primär immer genannt werden bei diesen ganzen Themen, die uns eben durch die Newsletter und Co. immer bewegen und treiben.
Ja, irgendwie Stichwort, ich finde es immer so ein bisschen stumpf, aber es ist halt irgendwie auch Mindset, ne? In so einer
Total.
Organisation, die halt irgendwie historisch gewachsen ist, wo die Entwicklungsgeschwindigkeit heute, die man irgendwie an den Tag legen muss, halt einfach eine ganz andere ist als vielleicht eine Vergangenheit. Es gab immer schon, ne? Also es gab immer schon irgendwie Trends, ne? Musste ich irgendwie immer schon verändern, aber so schnell, wie sich der digitale Konsument eben auch irgendwie hin und her bewegt, ne? Wenn jetzt irgendwie neue Plattformen wie ein TikTok und Co. halt irgendwie kommen, Ist ja Wahnsinn, wie man sich dann als Marke damit entwickeln muss, wenn man überlegt, mal die Marken, die das dann verschlafen, wie dann auch andere Marken dann in der Zeit aufploppen können. So, und das auch in der kurzen Zeit, ne? Also wie viele Marken jetzt in diesem Amazon-Kosmos entstanden sind, finde ich irre. Natürlich, wenn man als Marke halt im Kern ein extrem gutes Produkt hat, ne? Und das ist ja immer auch das, worum es im Herzen halt irgendwie dann auch geht. Dann wird man auch diese Themen irgendwie überstehen. Und trotzdem ist es jetzt erstmal eine Anforderung. Ihr habt jetzt ein absolut relevantes Business da aufgebaut auf Amazon. Jetzt kommt Amazon und sagt zum 27. Juli, begrenzen wir jetzt hier die Titel, wo bisher irgendwie deutlich mehr Zeichen, halt irgendwie alle USPs, relevanten Keywords und so weiter halt irgendwie drin sind, die auch dafür gesorgt haben, dass man jetzt irgendwie gute Rankings hat, dass man geklickt wird, gekauft wird und so weiter. Und dann sagt Amazon, gut, wenn ihr es nicht macht, machen wir es für euch. Und dann wissen wir ja ganz genau, was da passiert, nämlich wahrscheinlich nicht das, was da irgendwie passieren, was sollte, so aus Markenperspektive. Und das wirbelt natürlich direkt mal so eine ganze Agenda um, weil es ist jetzt kein Marketing-Thema, sondern es ist auf einmal auch ein totales Sales-Thema, was da dran hängt. Ne? Denn wenn auf einmal Sichtbarkeit, Klicks und so weiter dadurch deutlich weniger werden, verliert man dadurch ja tagtäglich irgendwo auch Umsätze, beziehungsweise öffnet den Raum auch für andere, die es dann halt besser machen. Ne? Und das ist natürlich brutal, wenn man halt so eine Organisation mit einem gewissen Rattenschwanz auch steuern muss und dann sagt, okay Leute, hier ist jetzt ein anderes Thema aufgeploppt, war mir nicht bewusst vorher, aber übrigens in 4 Wochen, wenn wir das bis da nicht gelöst haben, haben wir hier ein richtiges Problem. So, das macht es ja durchaus auch schwer. Ich finde es natürlich auch motivierend, weil man halt sagt, gut, ich, wie du auch am Anfang gesagt hast, irgendwie Reaktionsschnelligkeit, Effizienz, das pusht mich natürlich auch jetzt auch auf neue, effizientere, agilere Lösungen, wie man vielleicht den Content managt und so halt zurückzugreifen. Ne? Das wollten wir auch mit der AI Content Suite halt schaffen, dass man solche Sachen dann innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden dann in Summe anpassen kann, irgendwie international. Aber wenn man das jetzt halt nicht hat, ne, und man hat irgendwie Produkte, ich weiß nicht, wie viele Produkte habt ihr insgesamt?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an, dadurch, dass wir stromrelevante Produkte haben, sind wir stecksystemabhängig und selbst wenn man jetzt in die EU/Europa schaut, dann haben wir enorm viele unterschiedliche Stecksysteme. Aber wenn wir jetzt mal die Unterschiede der Stecksysteme außen vor lassen, dann sprechen wir von knapp 700 Artikel.
Ja, und das dann, ne, dann irgendwie nochmal die verschiedenen Länder und so weiter. Wahnsinn, das kriegt man ja nicht mal, kriegt man nicht manuell hin. Also von daher, ne, muss man sich da weiterentwickeln. Und ich meine, ne, um jetzt auch ins nächste Thema so zu springen, Thema Weiterentwicklung. Ne? Ich glaube, viele Leute haben jetzt, ne, auch jetzt über die Podcast-Folge so diese typische Steckdosenleiste dann auch im Kopf von euch. Und jetzt kommt ihr auf einmal, es steckt ja eine Menge Arbeit in eurem Business. Das hat man jetzt ja schon mal verstanden, ne, was du irgendwie alles so machst. Und jetzt kommt ihr um die Ecke und ich halte das mal kurz hier in die Kamera. Mit so einem neuen Produkt, ne, hier irgendwie einem, wirklich finde ich super schick, stehen auch paar Stunden bei uns überall hier im Studio und im Unternehmen, setze eine neue Marke drauf, so, Hugo im Ausrufezeichen, und geht so für mich, aus meiner Perspektive, nochmal in eine ganz andere Zielgruppe, in ein ganz anderes Segment rein. Was ist da los? Was sind eure Gedanken dahinter und wie läuft das so?
Ja, tatsächlich ist die Idee jetzt schon ein paar Jahre alt, aber beschreibt, glaube ich, ganz gut die Agilität, die wir mittlerweile in dem Prozess aufgebaut haben. Getrieben war das ganze Thema im Rahmen der D2C-Strategie. Wie viele Markenhersteller hatten wir auch oder haben nach wie vor eine D2C-Strategie, haben wir gemerkt, das ist absolut notwendig. Der Markt verändert sich in eine Richtung, dass man gar nicht mehr umherkommt. Eine eigene Relevanz als Marke gegenüber dem Handel oder auch für den Endverbraucher dann direkt aufzubauen. Und die Idee war einfach dahinter, jetzt könnte ich natürlich morgen rausgehen und mein komplettes Sortiment spiegeln, was aber aus distributionspolitischen Gründen wenig sinnvoll ist. Und so kam die Idee auf, hier gibt's ein Riesenpotenzial in einer Zielgruppe, die wir mit den heutigen Produkten noch nicht erreichen. Und vielleicht haben wir hier eine Chance, einfach mal so, wie man das vielleicht von den neu entstandenen D2C-Brands immer kennt, ein Produkt zu entwickeln, was sehr, sehr nah am Endverbrauch ist und datenbasiert entwickelt wurde. Und erst so sind wir auf das Thema gekommen, okay, eine designorientierte Linie ins Leben zu rufen, die es dann eben ausschließlich exklusiv bei uns direkt zu kaufen gibt. Und ja, genau so sind wir reingestartet. Das heißt, wir haben um dieses Produkt herum ein D2C-Setup aufgebaut. Prozesse etabliert, die Systemlandschaft entsprechend aufgebaut und dann ausgerollt, Dinge optimiert und ja, ein bisschen damit auch getestet, will ich sagen, weil es fängt ja an von den buchhalterischen Prozessen, die komplett unterschiedlich funktionieren, bis hin zu einer effizienten Versandverpackung mit einer ja, schönen Customer Experience dann beim Auspacken, bis hin dann im Worst Case zu einem Servicefall, der bei uns in dem Zuge auch in die Bereiche Digital Business Marketing integriert wurde, um dort eben effizienter zu werden und auch einen Kundenservice zu bieten, den man dann schlussendlich erwartet. Und genau dieses Produkt dazu hat uns eben in diese ja, Iterationsschleifen gebracht, in eine regelmäßige Testphase. Und das Ganze wurde dann über den Auftritt auf der OMR vor 3 Jahren ausgerollt. Und zwar mit der Grundidee, die Marke dann parallel, und jetzt kommt wieder das Thema Marketing und E-Commerce zusammen, zu emotionalisieren. Das bedeutet, wie bekomme ich denn in eine Steckdosenleiste, was ein sehr wichtiges Produkt ist aus sicherheitsrelevanter Sicht, weil in der Regel sind sehr hochwertige Geräte eingesteckt, wie bekomme ich das ganze Thema emotionalisiert? Und genau dafür kam dann die Idee auf. Passend auf der OMR haben wir in der Regel 70.000 Menschen, die sehr affin sind für das Thema Marketing, würde ich jetzt mal behaupten, und irgendwo ja auch Multiplikatoren darstellen. Und viele der Besucher dort haben eben das Problem, dass sie irgendwann einen leeren Akku haben auf dem Festival, was in der Regel über 2 Tage bis 24 Uhr nachts geht. Und so kam eben der Gedanke, genau hier sind wir eigentlich die Lösung. Wir liefern Strom dorthin, wo der Endverbraucher es braucht. Und so ist der Gedanke entstanden, lass uns doch hier unser erstes D2C-Only-Produkt launchen. Und ja, wir waren jetzt dieses Jahr im Mai wieder mit dabei, also sprich schon 3 Jahre im Stück und dementsprechend brauche ich nicht sagen, ob es für uns erfolgreich war oder lohnenswert. Ist für uns eben eine Win-Win-Win-Situation gewesen, die D2C-Strategie, eine neue Zielgruppe zu erreichen und dann die Marke noch bekannter zu machen und zu emotionalisieren und zu etablieren, um dann eben ja langfristig hier was aufzubauen, was Menschen dann noch mehr zu Brennschuh bringt.
Ja. Also ich muss sagen, ich feiere das total. So, ich finde das irgendwie vor Ort ist auch echt cool gemacht. Ihr habt da ja auch dann, es ist ein großer Stand, muss man sagen. Ist auch direkt an so einer Bühne dran. Das heißt, der Stand hat auch jetzt nicht nur, er hat eine hohe Aufenthaltsqualität. Ne? Das ist irgendwie so, sind so Lounges aufgebaut. Man hat die Möglichkeit, da dann irgendwie noch Saft so im übertragenen Sinne. Ich glaube, dieses Jahr hattet ihr irgendwie Orangensaft, ne? Ich glaube, letztes Jahr hattet ihr so eine Smoothie-Kooperation. Also echt, man kann sich da gut aufhalten, man fühlt sich da wohl. Was sind denn, jetzt gehen wir mal in das Thema Marketing rein, ne? Wie denkst du denn da so einen Stand? Sagst du, okay, das muss ich rechnen über Produktverkäufe, die während des Festivals da stattfinden? Sagst du, nee, wir wollen da irgendwie auch eher Leads irgendwie einsammeln, um Business-Kooperation, jetzt wie jetzt hier bei uns und dass das Office irgendwie ausgestattet ist, zu erzielen? Oder sagst du, das ist eher so ein Stück weit, OMR ist ja auch ein bisschen so eine Influencer-Weste, sagt man ja immer wieder, ne? Also, du sagst schon, es sind Multiplikatoren da. Sagst du, nee, wir wollen bei denen irgendwie einfach möglichst viele mit so einem Produkt da halt irgendwie rausgehen, ne? Sei es dann irgendwie auch, wenn wir die da verlosen, wie auch immer, damit die halt später nachher irgendwie auf Fotos irgendwie auftauchen, auf Instagram, wie auch immer. Also, was sind so die Gedanken, wieso du sagst, okay, das ist erfolgreich, das funktioniert für uns.
Tatsächlich ist genau von den 3 Dingen alles etwas von dabei. Primär steht natürlich im Vordergrund, ist ein Thema nachher des Branding oder des Brandmanagements. Schlussendlich geht es darum, die Marke zu positionieren in einem Kontext, wo wir glauben, dass es die richtige Zielgruppe ist, weil die Erfahrungswerte ja auch uns gezeigt haben, es sind extrem viele Business-Entscheider unterwegs, die eben dieses Thema bei diesem Produkt dann auch mit ins Unternehmen reingetragen haben. Und so haben wir eine Menge Leads generiert, aber auch qualitative Leads gehabt, wo wir dann eben auch im B2B-Kontext eher Synergien geschaffen haben und die Umsätze dann natürlich auch dadurch erzielt haben. Zusätzlich dieses Jahr haben wir auch direkt auf dem Stand unsere Produkte angeboten, was natürlich auch funktioniert hat. Aber primär geht's um Erlebnisse schaffen. Ich glaube, in Zukunft wird es nicht nur wichtig sein, eine selektive Vertriebsstrategie, eine Marktplatzstrategie, eine Contentstrategie etc. pp. Zu haben, sondern vor allem ein Ökosystem zu bilden, um mehr als nur Produktanbieter zu sein, sondern ein Ökosystem zu entwickeln, eine Community zu etablieren, um eine emotionale Bindung zu der Marke zu schaffen. Und genau dafür hilft eben unter anderem so ein Auftritt auf der OMR.
Ja, klar, ihr geht ja total in die Emotionen mit den Leuten rein, ne? Weil es ist ein riesen Pain für die Leute, die da rumlaufen, mich eingeschlossen, umso mehr, wenn das irgendwie, wenn das Handy auf einmal weg ist, ne? Und dann seid ihr halt da irgendwie, löst das, bindet euch natürlich auch so ein bisschen an den Vibe auf dem Festival. Plus ich finde auch nicht, dass euer Stand jetzt langweiliger Mittelstand ausstrahlt. Und das wirkt schon, finde ich, sehr, sehr modern, sehr frisch. Und so kommen halt auch die Produkte rüber. Ne, da sind ja jetzt, da, ihr hängt da ja jetzt nicht irgendwie eure, wie sag mal jetzt, irgendwie weiße Steckdosenleisten hin. Ne? Nichts gegen das Produkt, ne? Wie du schon sagst, hat irgendwie fast jeder, ne? Sondern man hat das Gefühl, man geht da wirklich auf einem sehr designbewussten Stand, wo ein sehr, sehr hochwertiges Feeling einfach ist. Ne? So ein bisschen wie das Apple der Steckdosenwürfel, ne? Also es wirkt halt schon sehr, sehr clean, ist eine gute Haptik, die Farben sind cool und. Das ist ja schon eine ganz eigene Marke, die ihr da jetzt halt schafft, ne? Wo ja irgendwie Hugo, auch neben Hugo Brennstuhl, irgendwo natürlich neu platziert wird, aber irgendwie hängt das Ganze ja auch zusammen. Also ich glaube auch Hugo Brennstuhl profitiert davon, so war meine Empfindung auf jeden Fall auf dem Stand, von diesem frischen Ansatz von Hugo.
Absolut, also das eine ist tatsächlich einfach nur die Produktlinie. Es läuft alles unter der Marke Brennstuhl. Das ist auch das, was primär natürlich gestärkt werden soll. Es war auch die Charging Lounge vom Brennstuhl. Ich glaube, vor allem da ist der Transfer da eine Marke, die es 70 Jahre gibt, zu emotionalisieren, vielleicht für eine Art von Zielgruppe, die auf andere Werte legt, als es vielleicht klassisch der Fall war, um aber eben dort auch relevant zu bleiben.
Ja. Glaubst du, dass das eigentlich ein Setup ist? Also du verantwortest nicht nur digital, wo natürlich, ne, auch bei Amazon müssen wir drüber reden, natürlich irgendwie auch Sales drüber laufen, als auch den Bereich Marketing. Ich nehme dich immer so wahr, als kannst du da einfach Sachen umsetzen, beziehungsweise kommst du auf Ideen und kannst diese dann auch umsetzen, wo ich dann, wenn ich mit irgendwie E-Commerce-Entscheidern spreche, die sagen, ja, ne, irgendwie Ideen haben wir auch, aber es ist immer ein brutaler Kampf, weil Marketing irgendwie das eigene Süppchen kocht, E-Commerce, und dann macht dann wieder das eigene, und wenn wir dann mal an einen Tisch kommen, ist das irgendwie gut. So, bei dir, ne, ist das ein Tisch. So, also ne, du sitzt an diesem Tisch und du verantwortest das. Erscheint mir jetzt erstmal so nach dem besseren Setup. Ist es bei euch so bewusst gewählt oder irgendwann mal so zufällig entstanden?
Bewusst gewählt, zufällig entstanden, würde ich behaupten. Nein, also es tatsächlich ist was so, dass wir im Rahmen der Digitalstrategie natürlich extrem viele Maßnahmen hatten, die dann schon sehr Content geprägt haben. Und dann irgendwann war es einfach der größere Anteil. Und dann war eben die Entscheidung da zu sagen, okay, es macht ja total Sinn, sich immer am Markt auszurichten und wo es sich hin entwickelt. Und so war eben die Integration. Das ist auch schon gut 7 Jahre her. Und durch die Integration ist ja vor allem eins entstanden, nicht, dass man sagt, okay, was ist jetzt führend, sondern wie bekomme ich alle Bedürfnisse rein und bekomme ich dann möglichst flexibel wiederum bedient. Und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Wenn man ich denke, das würden viele Amazon-Teams, die jetzt zuhören, immer wieder bei sich finden. Das Amazon-Team weiß, was ich für ein Content auf Amazon brauche, welche Strategien, was vielleicht wichtig ist. Aber zwangsweise funktioniert vielleicht dieser Content nicht auf jeder anderen Plattform, primär dann vielleicht auch gar nicht im eigenen Online-Shop. Und dann habe ich natürlich immer das Thema, dass ich ein Marketing habe, was davon auch gegebenenfalls überzeugt werden muss oder in Diskussion oder schlussendlich muss ich einen Kompromiss finden. Und ich glaube, genau hier geht es eben darum, dass wir uns sehr, sehr stark an dem ausrichten, wie der Markt sich verändern und das dann verändert und dann eben auch direkt bei uns marketingtechnisch umsetzen, um dem Ganzen gerecht zu werden, weil wir einfach einen sehr tiefen Einblick haben, wo verschieben sich die Umsätze, wo sind Potenziale und was müssen wir dafür tun. Und ja, schlussendlich war es eine logische Entscheidung, aber vor allem getrieben von dem, was die Marktbedürfnisse für uns abverlangen. Und dadurch, dass wir kein Konzern sind und eben ja im Mittelstand agile Strukturen beibehalten wollen, war das eben die logische Konsequenz dadurch, ja.
Ja, also für mich total, total logisch. Sieht man das denn jetzt in den Umsätzen? Weil, ne, du bist jetzt ein paar Jahre dabei und bist natürlich, muss ich auch nichts vormachen, in ein historisch gewachsenes Unternehmen gekommen, wo natürlich irgendwie auch gewisse Absatzströme einfach halt da waren in Kanälen, wo wahrscheinlich nicht irgendwie der Großteil online drauf stand. Und jetzt bist du aber schon einige Jahre dabei. Sieht man denn da bei euch diesen Shift, dass digital immer wichtiger wird? Oder sind wir hier in einem Business-Bereich, wo man sagt, nee, das digital, ja, entwickelt sich, wir haben das größte relative Wachstum, aber sind immer noch, was so den Gesamtumsatz angeht, bei irgendwie 10% oder so?
Also eine totale Transformation. Nicht nur die Prozesse und der Markt verändert sich, sondern man merkt es natürlich total in den Umsätzen und in der Verschiebung. Dann ist es kein kleiner Anteil, sondern eher der Löwenanteil, muss man mittlerweile sagen. Unterscheidet sich natürlich dann in den Produktgruppen dann schon auch nochmal. Umso mehr, wenn ich denn jetzt mehr in die professionelle Sparte reingehe oder dann auch in die Industriesparte, dann ist es schon so, dass ich dort natürlich nicht so eine starke Transformation habe. Wenn ich jetzt in die Richtung dann gehe, umso mehr ich Richtung Consumer als Zielgruppe gehe, dann ist es eine Extremverschiebung. Und genau da sind wir irgendwo in der Mitte unterwegs und müssen weiterhin Lösungen eben für beide Märkte bieten und versuchen das dann in unserem Ökosystem zu vereinen.
Okay. Jetzt haben wir vorhin schon kurz über den asiatischen Markt gesprochen, beziehungsweise die Player aus Asien. Ich hatte erzählt, dass du dir Kaffee per Drohne bestellst. Da passiert ja aber doch noch deutlich mehr, ne? Jetzt ist ja so, dass jetzt irgendwie, ist ja noch gar nicht lange her, eine JD.com kauft hier auch irgendwie einen Mediamarkt Saturn, was ja für euch in eurer Produktkategorie Elektronik sicherlich auch ein starker stationärer Player ist, ne? Die kommen jetzt mit einem Joy bei. Wie schaust du auf sowas? Sagst du, wir haben in unserem Produktsegment so ein Sicherheitsbewusstsein, dass sich das jetzt nicht groß tangiert, oder sagst du, boah, müssen wir mal schauen, weil das ist jetzt erstmal nicht selbstverständlich, dass wir die Handelsbeziehung so fortführen können. Und es ist ja schon eine allgemeine Entwicklung, ne? Also die Player, Temu kommt, jetzt JD.com mit einem Joyball, übernehmen Mediamarkt Saturn. Wir sehen ja schon, dass der Einfluss halt einfach größer wird. Wie guckst du darauf?
Also total spannend finde ich die Entwicklung, aber wenig überraschend. Wie du schon gesagt hast, ist auch nicht nur jetzt durch die Reise wieder nach China und zu sehen, wie dort der E-Commerce funktioniert, dann ist das schon so manchmal ein Blick in die Zukunft, was bei uns noch kommt, entsteht oder momentan am Entstehen ist. Und was man definitiv sagen kann, dass mit JD ein Player hier in den europäischen Markt reinkommt, der 100% weiß, wie Logistik funktioniert. Das habe ich live dort miterlebt. Auf der anderen Seite sehe ich so, dass man sich ohnehin nie ausruhen darf. Und wenn ich auch die letzten Jahre zurückschaue, haben wir immer eine Veränderung am Markt gehabt. Und die Veränderung, die vor allem jetzt hinzukommt, glaube ich, liegt einfach daran, dass es durch KI das Einkaufsverhalten sowieso ändert. Vielleicht nochmal über dem Marktplatz ja nochmal irgendwo eine Ebene gibt, was vielleicht die Customer Journey vielleicht ein bisschen ändert. Und dass Amazon natürlich jetzt dadurch schon auch noch mehr Druck widerfährt, aber vor allem auch die klassischen Markenhersteller. Schlussendlich wird Joyby ein Regal sein, wo vielleicht noch mehr Konkurrenz sein wird oder die Konkurrenz, die eh ohnehin schon auf Amazon sein wird. Schlussendlich glaube ich aber, bleibt es eine Konstante, dass man immer auf den Markt blicken muss und wissen muss, was kann ich tun, damit ich möglichst schnell First Mover bin, damit ich weiterhin relevant bin, und kann aber parallel trotzdem auch schauen, okay, ich als Marke schlussendlich habe es doch selber in der Hand. Wenn der Endverbraucher mich als Marke nachfragt, dann ist es am Ende des Tages völlig egal, über welchen Kanal, sondern dann brauche ich eine Strategie dahinter. Aber wichtig ist immer, die Marke, das Ökosystem, die Bindung zur Marke zu stärken. Deswegen glaube ich, dass eine starke Marke für die Zukunft immer, immer, immer wichtiger wird. Und deswegen glaube ich vor allem die Thematik, dass der Endverbraucher schlussendlich entscheidet. Ich nehme immer gern das Beispiel, der Endverbraucher, wenn er jetzt eine gewisse Marke nachfragt, ist das eine. Das andere ist aber, nehme ich mal, einen sehr etablierten Amazon-Käufer als Endverbraucher bräuchte gewisse Gründe, um vielleicht den Marktplatz zu wechseln. die Convenience ist ja heute, was uns vor allem dahin zu bewegt. Und ich glaube, das wird der Knackpunkt sein. Natürlich gibt es immer ein großes Thema, was immer ein großer oder ein wichtiger Aspekt ist, wenn irgendwo was günstiger ist oder wie viel günstiger muss ich sein, dass ich vielleicht die Convenience dann hinten anstelle. Wenn jetzt aber ein Wettbewerber kommt, der einen günstigen Preis hat, dann aber auch noch ein Lieferversprechen, ich glaube, dann könnte es interessant werden, wie die Marktmächte sich verändern und bewegen. Aber ich glaube, schlussendlich ist wichtig, dass man als Markenhersteller weiß, wie ich die Sichtbarkeit meiner Produkte, die Distribution steuere, um dann eben schlussendlich immer noch die Zügel in der Hand zu haben. Und ich glaube, das ist so am Ende des Tages einer der wichtigsten Aspekte.
Ja, ich finde das ein total schönes Schlusswort, weil das ist, finde ich, schon wichtig. Also man darf nicht in so eine Opferrolle rutschen, ne, wo man sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie einfach pauschal Opfer irgendwie der Umstände. Die Umstände verändern sich, das gefällt mir vielleicht nicht. So, ich muss agil sein, ich muss schnell sein, ich muss mich auch damit beschäftigen, wie ich diese Agilität und so bekomme, ne, oder jedenfalls erhalte, weil man losgelöst von neuen Playern, die am Markt entstehen, machen uns ja auch die bestehenden schon teilweise Probleme. Ne? Also in Amazon zum Beispiel, wir haben viel darüber gesprochen. Innerhalb von 4 Wochen passt deine ganzen Titel ein und wenn nicht, ist mir das auch egal, sonst passe ich es halt für dich an. Und nicht unbedingt so, dass es halt jetzt irgendwie perfekt auf deine USPs, Keywords und so weiter halt einzahlt. Das heißt, ich glaube, und das ist ja insbesondere etwas, wo gerade so der Mittelstand mit den historisch gewachsenen Strukturen sich manchmal etwas schwer tut, diese Agilität irgendwie beizubehalten. Und auch bei anderen Punkten, die du genannt hast, ne, Thema Packaging und so weiter. Man muss agil sein, man muss sich verändern, man muss halt irgendwie die Endkunden da im Blick behalten. Ich glaube, da kommt man einfach nicht drum rum. Und da finde ich, seid ihr ein tolles Beispiel, wie das halt irgendwie gelingen kann. Und trotzdem kämpft ihr natürlich auch Tag für Tag. Kommt mit neuen Dingen irgendwie um die Ecke, wie jetzt bei der OMR. Ich finde, da war eine ganze Menge drin oder jetzt mutigen D2C-Strategien. Aber unterm Strich, finde ich, steht da eine Sache drüber, nämlich irgendwie Bewegung und Schnellsein. Das macht großen Spaß, das so von außen mitzuerleben. Auf jeden Fall höchste Achtung und weiter so. Das letzte Wort hast natürlich du, aber von meiner Seite aus, Marc, schon mal vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich kann nur allen mitgeben, wie du schon gesagt hast, diesen Markt genau zu beobachten und wünsche viel, viel Erfolg. Die Wichtigkeit dieses verändernden Markt in dem Unternehmen nicht nur auf eine einen Seite reinzubekommen, sondern vor allem in die Köpfe, in das Mindset, dass es eine nachhaltige Transformation sein wird und wünsche dir viel Erfolg dabei.
Danke. Mach's gut. Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.